7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu und die Weihnachtsmärkte öffnen. Doch an Terminen herrscht noch kein Mangel. Heute ist Freitag, der 22. November, und wir werfen einen Blick auf die anstehende 48. Kalenderwoche. Unter anderem befassen wir uns mit den Quartalszahlen von Aroundtown sowie mit dem Ende der ersten Annahmefrist für das Übernahmeangebot von ADNOC für Covestro. Einen besonderen Blick werfen wir jedoch auf das 6. Symposium Kreditgeschäft der Zukunft, das in der kommenden Woche gemeinsam von PwC und Börsenzeitung ausgerichtet wird. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Detlef Fechtner, politischer Chefreporter der Börsenzeitung, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Doch zunächst schauen wir auf einen Konzern, der einmal eine Industriekrone war, nun aber schon seit längerem zu kämpfen hat. ThyssenKrupp hat in dieser Woche auf einer Bilanzpressekonferenz Geschäftszahlen vorgelegt und über die spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Sabine, ThyssenKrupp hat ja im Geschäftsjahr 2023/24 einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro eingefahren. Gab es denn für die Aktionäre auch irgendeinen Lichtblick?
Den gab es aber nur einen ganz kleinen, muss man sagen. Die Aktionäre werden zumindest weiterhin mit einer Dividende von 15 Cent je Aktie beglückt. Maßgeblich für die Ausschüttung ist nämlich der Cashflow und der war, anders als befürchtet, dieses Mal positiv ausgefallen. Das hat der Finanzchef Jens Schulte bei der Bilanzvorlage erklärt. Am Ende stand vor M&A-Effekten ein freier Mittelzufluss von 110 Millionen Euro. Da gibt es allerdings auch ein Aber dazu.
Ja, das war ja klar. Und was ist das Aber?
Das Aber ist, wo der Mittelzufluss herkommt. Der beruht nämlich im Wesentlichen auf zwei Faktoren. Es gab eine Vorauszahlung bei Marine Systems und es sind Subventionen geflossen an die Stahlsparte für den Bau einer Anlage, mit der dann künftig grüner Stahl produziert werden soll. Und es lässt sich außerdem, muss man sagen, auch schon absehen, dass die Kosten für die Restrukturierung bei ThyssenKrupp auch künftig wieder zu einem Mittelabfluss vor M&A führen werden.
Ja, nun läuft ja bei ThyssenKrupp bereits das Programm Apex, das die Effizienz steigern soll. Apex bedeutet ja auch so viel wie Scheitelpunkt. Ist der denn nun erreicht und zeigt das Programm schon Effekte?
Es gibt erste Ergebnisse. Binnen 2 Jahren soll das Apex-Programm einen Effekt beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also beim EBIT, von 2,1 Milliarden Euro zeigen. Und im abgelaufenen Turnus sind laut ThyssenKrupp 1,2 Milliarden Euro zusammengekommen. Fehlen also noch 900 Millionen Euro. Bei denen will man es aber nicht belassen. Der Finanzchef hat schon angekündigt, es werde dieses Programm jetzt um strukturelle Themen noch erweitert. Das soll dann nochmal weitere 500 Millionen Euro im operativen Ergebnis freisetzen.
Jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, es gab Subventionen für den Bau einer Anlage, die grünen Stahl produzieren soll. Eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Zuletzt gab es aber Berichte, dass ThyssenKrupp dieses Projekt auf den Prüfstand stellen würde. Was ist denn da dran?
Also der Vorstandschef von ThyssenKrupp, Miguel Lopez, hat jetzt auf der Konferenz nochmal sich ganz klar zum grünen Umbau der Stahlsparte bekannt. Er hat gesagt, wir wollen die grüne Transformation gestalten und mit Blick auf diese Direktreduktionsanlage sprach er sogar von echter Pionierarbeit, die ThyssenKrupp Steel Europe da leiste. Ein Jahr nach Projektbeginn zeichnet sich allerdings wohl schon ab, dass die Anlage womöglich etwas teurer werden könnte als ursprünglich gedacht. Und der Thyssen-Chef hat dazu gesagt, aktuell bewerte man die Situation und er gehe aber davon aus, dass die Anlage gebaut wird.
Jetzt aber zur kommenden Woche und da stehen wie erwähnt einige spannende Veranstaltungen an. Eine davon ist das 6. Symposium Kreditgeschäft der Zukunft am Dienstag. Und hierzu spreche ich heute mit unserem Chefreporter Detlef Fechtner. Hallo Detlef.
Hallo Franz.
Detlef, Kreditgeschäft der Zukunft, das ist ja sehr weit gefasst. An wen richtet sich die Veranstaltung?
Ja, also diese Veranstaltung richtet sich schon seit einigen Jahren an die Profis, die in Sparkassen, in Banken, in Kapitalsammelstellen, aber auch bei banknahen Dienstleistern, also bei Wirtschaftsprüfern oder bei Beratern oder auch in Kanzleien sich mit Fragen des Kreditgeschäfts befassen, wobei Kredit hier als grundsätzlicher Begriff etwas stärker geweitet ist für Finanzierungen.
Okay, also es geht um Finanzierungsprodukte, auch jenseits des klassischen Kredits. Um welche Aspekte wird es denn vornehmlich gehen?
Also wir haben diesmal einen Schwerpunkt, der heißt künstliche Intelligenz. Wie kann man das nutzen bei der Kreditvergabe im Finanzierungsgeschäft? Wir haben aber natürlich auch die Themen, die die Branche jedes Jahr beschäftigen und die wir durchgehen. Also konjunkturell, im Moment ist das nicht besonders erfreulich, was wir in Europa an Prognose haben für die nächsten Monate. Da kommt dem einen oder anderen schon der Gedanke, da könnte ja auch eine Insolvenzwelle kommen. Was heißt das für das Kreditgeschäft? Wir reden natürlich darüber, über grüne Finanzierung, wobei da ist es spannend, ob sie noch den gleichen Stellenwert haben, ob dieses Thema noch den gleichen Stellenwert hat wie in den Vorjahren, weil das Thema Green Finance ja mittlerweile etwas verdrängt wird von geopolitischen Fragen und von anderen Themen. Und natürlich reden wir über das akuter werdende Problem des Fachkräftemangels.
Okay, ich würde gerne nochmal auf die künstliche Intelligenz zurückkommen, weil das ist ja eines der Buzzwords zurzeit. Ja, wie muss man sich den Einsatz dieser Technologie im Kreditgeschäft vorstellen?
Also wir diskutieren da sehr unterschiedliche Themen, wenn wir über KI reden, KI in der Kreditvergabe oder im Finanzierungsgeschäft. Da geht es auf der einen Seite um die Individualisierung von Finanzierungsangeboten, also wie man das einsetzen kann, um auch das eigene Angebot attraktiver zu machen. Es geht auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel um die Nutzung von KI für die Prävention und für die Bekämpfung von Betrug und von Geldwäsche.
Okay, also im Know-Your-Customer-Bereich. Die Panels und Vortragsslots sind ja wie immer hochkarätig besetzt. Auf wen darf sich das Publikum besonders freuen?
Ja, also wir freuen uns sehr, dass die Helaba-Vorständin Tamara Weiß vormittags mit der Keynote eröffnen wird. Wir haben mit von der Partie Jan-Philipp Gillmann. Er ist Managing Director bei der Deutschen Bank und dort vor allem mit Firmenkunden betraut, ebenso wie Tilman Kraus. Der hat auch seine Verankerung im Corporate-Geschäft. Der ist Director Corporate Banking Coverage bei Barclays. Ebenfalls dabei sein wird Stefan Paxmann. Der ist Leiter des strategischen Entwicklungsbereichs Digitalisierung und Innovation. Das spielt dann vor allem auch bei dem Thema KI eine Rolle. Genauso wie Carsten Schrader. Das ist der Chief Information Technology Officer bei der Hamburg Commercial Bank.
Okay, dann zu der Kernfrage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Interesse hätten, da noch hinzugehen zu der Veranstaltung. Wie kann man sich denn dafür anmelden?
Alles, was wichtig ist, haben wir auf der Webseite von BZ Live, also von der Veranstaltungseinheit der Börsenzeitung, zusammengestellt.
Okay, da werde ich dann den Link in die Shownotes packen mit den weiteren Informationen. Vielen Dank, Detlef, für diesen Überblick über diese Veranstaltung. Das ist ja immerhin ein Kernthema der Finanzdienstleistungsbranche. Da dürfen wir sehr gespannt sein und ich gehe davon aus, dass du auch als Moderator dort sein wirst.
Ja, es ist schöne Tradition. Es ist, man könnte fast schon sagen, Brauchtum. Wir veranstalten diesen Event ja gemeinsam mit unserem Partner PwC. Und seit Jahren führe ich gemeinsam mit Thomas Rederer, Partner bei PwC und zuständig für die Kreditwirtschaft in Deutschland, durch das Programm. Und darauf freue ich mich auch in diesem Jahr.
Und nun zu weiteren Themen und Terminen der kommenden Woche. Am Mittwoch legt Aroundtown die neuen Monatszahlen vor. Und dabei, Sabine, dürfte auch das Thema Ausschüttung wieder auf die Agenda kommen. Die Investoren fragen sich nämlich, wann gibt es endlich wieder eine Dividende?
Ja, die Ungeduld an der Stelle kann man nachvollziehen. Die vergangenen 2 Jahre mussten die Aktionäre auf Ausschüttungen verzichten. Und interessanterweise hatte das Vorstandsmitglied Oskrie Masacci neulich selbst gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Dividende gestiegen sei. Aber er hat auch betont, das wird der Verwaltungsrat endgültig entscheiden müssen, und zwar im Mai 2025.
Okay, das dauert dann noch ein bisschen. Was müsste denn passieren, damit die Chance auf eine Ausschüttung steigt?
Ein Argument für eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung ist die Aussicht auf stabile Bestandsbewertungen. Damit lässt der Druck auf den Verschuldungsgrad nach. Auch da gibt es allerdings mehrere Meinungen.
Okay, und wie sehen diese verschiedenen Meinungen aus?
Also es wird jetzt etwas technisch. Es geht darum, wie man Anleihen ohne Fälligkeiten in der Bilanz bewertet. Manche Analysten werten diese als Verbindlichkeiten. Und wenn man das so sieht, dann wäre Aroundtown nach wie vor hochverschuldet mit einem Loan-to-Value von 62%. Ein solcher Wert würde dann eher für eine gewisse Zurückhaltung beim Thema Dividende sprechen. Nach dem Bilanzierungsstandard IFRS gelten unbefristete Anleihen allerdings als Eigenkapital. Und bei dieser Betrachtung liegt der Loan-to-Value bei 45%. Da hätte man also dann etwas mehr Spielraum.
Ja, okay, die Ausschüttung bei Aroundtown ist ja mit grundsätzlich 75% der Funds from Operations recht üppig bemessen. Und die Prognose für die Funds from Operations hat das Unternehmen ja nach oben gesetzt.
Genau, die Jahresprognose für diesen Wert ist um 10 Millionen Euro nach oben angehoben worden. Erwartet werden jetzt Funds from Operations von 290 bis 320 Millionen Euro. Und das signalisiert, dass man bei Aroundtown schon zuversichtlicher wird, was die Marktentwicklung angeht.
Ja.
Die Wertansätze für Wohnungen und Hotels, die stabilisieren sich im Moment. Ob das allerdings auch für Büros gilt, da muss man noch ein bisschen abwarten.
Der Mittwoch wird auch für die Aktionäre von Covestro spannend, denn dann steht beim Übernahmeangebot von ADNOC eine wichtige Entscheidung an.
Richtig, am 27. November endet die erste Annahmefrist für die ADNOC-Offerte. ADNOC bietet den Aktionären von Covestro 62 Euro pro Aktie. Das entspricht einem Gesamtbetrag von 11,7 Milliarden Euro. Und der Vorstand und der Aufsichtsrat von Covestro, die haben das Angebot schon als attraktiv bewertet. Beide Gremien haben den Aktionären auch empfohlen, diese Offerte anzunehmen. Und es gab gleich 4 Banken, die die finanzielle Angemessenheit des Angebots bestätigt haben.
Ja, um die Übernahme erfolgreich abzuschließen, muss ADNOC am Ende der Annahmefrist mehr als 50% plus eine Aktie in ihrem Besitz haben, also die Mehrheit. Das ist ja eigentlich keine allzu große Hürde, oder?
Nee, eigentlich nicht. Auch wenn man sagen muss, die Andienung ist etwas verhalten angelaufen. Mitte November gab es einen Wasserstand. Bis dahin wurden gerade einmal gut 4,9% des Grundkapitals eingereicht. Gut 9,5% hält ADNOC bereits im Besitz. In Summe also kamen sie bis Mitte November auf, kann man sagen, rund 14,5% der Anteile. Das klingt jetzt noch recht weit weg, ist aber auch kein Grund zur Panik. Bei institutionellen Investoren ist es üblich, dass sie oft bis kurz vor Ende einer Frist abwarten, bis sie dann handeln. Und außerdem hat ADNOC sich in der Angebotsunterlage auch ausdrücklich vorbehalten, weitere Aktien auch über die Börse oder außerbörslich selber zu erwerben.
Ja gut, wenn wir mal unterstellen, dass am Mittwoch die Mindestannahmeschwelle im ersten Anlauf genommen wird, wie geht es dann weiter für die Covestro-Aktionäre?
Also sollte ADNOC die Mindestannahmeschwelle erreichen, dann läuft danach eine weitere Annahmefrist und diese würde dann vom 3. bis 16. Dezember laufen.
Und wann bekommen die Aktionäre, die ihre Anteile andienen, am Ende ihr Geld?
Da ist tatsächlich noch etwas Geduld gefragt. Die Aktionäre bekommen ihr Geld nämlich erst, wenn die Transaktion vollständig abgeschlossen ist. Und das wird dauern. Da müssen regulatorische Zustimmungen eingeholt werden. Und die Bedingung von ADNOC ist, dass alle regulatorischen Genehmigungen bis spätestens 2. Dezember 2025 vorliegen sollen. Also Zeithorizont in etwa ein Jahr.
Und wie immer an dieser Stelle eine Auswahl weiterer Termine der kommenden Woche, die zumindest kurz Erwähnung finden sollten. Am Montag startet in Frankfurt das dreitägige Deutsche Eigenkapitalforum unter dem Motto Unternehmer treffen Investoren. Am Dienstag findet die 2. Jahreskonferenz Digital Society an der Frankfurt School of Finance and Management statt. Derweil wird in Berlin die Industriekonferenz 2024 abgehalten und die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 6. und 7. November. Zur Wochenmitte wird in Frankfurt der 20. Immobilientag der Börsenzeitung durchgeführt. In Berlin wird das DIW Konjunkturbarometer veröffentlicht. Am Donnerstag startet der 17. Deutsche Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf. Der ist bis zum 29. November angesetzt. Die EZB veröffentlicht Zahlen zur Kreditvergabe für den Monat Oktober. Und zum Wochenabschluss erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse des EBA-Transparenztests. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 21. November. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss. Erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende. Und am Montag öffnet übrigens der große Frankfurter Weihnachtsmarkt. Gehst du dahin, Sabine?
Ja, es gab eigentlich in den letzten Jahren hier auch immer eine Ressortrunde auf dem Weihnachtsmarkt. Wir werden mal sehen, ob das noch angesetzt wird. Aber ich denke, der ein oder andere Glühwein wird kommen. Ich hoffe nur, wir kriegen eine schöne Tanne. Da gab es ja schon sehr unterschiedliche Exemplare in den letzten Jahren.
Ja, was man so hört, ist sie wohl ganz gut geworden.
Wir werden es mal in Augenschein nehmen.
Dann alles Gute. Das war 7 Tage Märkte. die Wochenvorschau der Börsenzeitung.